Heute vor 137 Jahren, also am 16. Mai 1887, stellt der deutsche Erfinder Emil Berliner in Washington D.C. das von ihm erfundene Grammophon samt Schallplatte vor. Die scheibenförmigen Platten waren platzsparender und außerdem kostengünstiger als Edisons Phonographenwalzen, die im allerersten Heute vor in Folge 2 vorgestellt wurden. Die erste Schallplatte bestand noch aus Wachs, danach aus Hartgummi, dann lange Zeit aus Shellac, einer harzigen Ausscheidung einer Lackschildlaus, und schließlich aus Polyvinylchlorid, kurz PVC oder Vinyl. Schallplatte und Plattenspieler prägten seitdem die Welt der Tonträger bis in die 80er Jahre, und auch heute erfreut sich die Schallplatte großer Beliebtheit. Und damit herzlich willkommen zu einer ohne Kratzer aufgezeichneten Folge Lehrersprechtag mit der Langspielplatte Martin Pieler
und Alex Wick 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 Batzke.
Stimmt, dafür ist sie auch immer noch gut brauchbar. Ja, genau. Wicky Wicky Wow.
Wenn ich krassere Beatbox Skills am Start hätte, hätte ich jetzt sowas gemacht wie Alex.
So ja, geil. Versuch's nicht.
Aber das wäre so ein Geheimnis von mir einfach, dass ich da einfach übertrieben gut drin bin, und heute wäre der Tag gewesen, wo ich das so enthülle.
So wie bei The Prestige. So.
So aus dem Nichts einfach so, ja, hier, kann ich einfach.
Genau. Den Trick einfach Jahrzehnte vorbereitet, dass er genau jetzt passiert. Mhm. Weil du ja wissen konntest, dass irgendwann auch mal hier eben heute vor der Plattenspieler und die Schallplatte vorkommen würde. Das Grammophon, jo. Genau.
Ja.
Ich habe dann nämlich, ich wusste.
Versteh ich übrigens nicht, warum Menschen Musik heute noch auf Vinyl hören.
Ich auch.
Also ich raff's nicht.
Also ich auch nicht wirklich. Also wenn wir ganz ernst sind, das klingt schon besser auf CD oder auf Bild.
Psst, aber psst. Lass das nicht den Marco Hofmann hören.
Ja, oder hier dein Kumpel. Wer schickt uns da immer Bilder von seiner Plattensammlung?
Der Hahn. Ja.
Ja.
Wobei der aber auch diverse CDs hat. Aber der wird, ich weiß jetzt schon, dass der da uns einen gepfefferten Instagram-Kommentar zu schreiben wird.
Ja, und ich muss sagen, dass ich auch meinem Vater ganz gerne zum Geburtstag Platten schenke, weil es tatsächlich ein schöneres Geschenk ist als hier ist der Download-Code oder keine Ahnung.
Ja.
Das hat schon was, dann hast du da ein bisschen größeres Cover auch, dann kannst du da so ein bisschen stöbern, dann kannst du auch dich gemeinsam hinsetzen, das auflegen, das hat alles so ein bisschen Ritualcharakter, das ist schon ganz schön. So, aber es ist schon ja, okay. So viel praktischer.
Also, über das Spotify. Über die Haptik, da gehe ich ja noch mit, und dass es auch besser aussieht und im Regal, und es gibt ja auch so diese Wandhalterung extra, wo du so die Platten so reinschieben kannst, dass man das Cover sieht und so.
Genau.
Aber das ist schon nicht die beste Tonqualität. Das kann mir keiner erzählen. Also
analog klingt immer noch besser als... Nein, ist es nicht. Es kann gar nicht besser klingen. Es wird ja digital aufgenommen. Dann kann es ja nicht, wenn man es dann wieder runter analogisiert, irgendwie besser werden. Das kann mir keiner erzählen. So, wenn du digital aufgenommenen Animationsfilm dann mit einer Super-8-Kamera abfilmst, so in etwa, ist das... Ach ja, egal, ist mir wurscht, ist
nicht,
auf jeden Fall.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber gut. Apropos Musik und apropos Thomas Hahn.
Oh ja.
Ich war mit unter anderem Thomas Hahn und vor allen Dingen seinen Kindern und meinem Kind und der Patentante von meinem Kind und dem Kind von der Patentante und noch diversen anderen Leuten in Essen auf dem Konzert bei Heavysaurus.
Oh, gut. Yeah. Ah, schön.
Pommesgabeltour.
Ah, habe ich ein Bild gesehen von hier dem Vater deines Patenkinds. Ja, genau. Ja, richtig. Da warst du auch. Sehr schön. Gut.
Ja, das war
gut.
Sehr geil.
War es gut?
Ja, hat Bock gemacht. Ja.
Ich habe die ja auch hier so ein bisschen eingeführt, die Band. Geht schon.
Heavysaurus hat auf ihren Einzelkonzerten einfach ein Kids-Pit. Mhm. Direkt vor der Bühne, so einen abgesperrten Bereich, wo nur Kinder rein, sagen wir mal, dürfen. Also, Kinder und drei Helikopter-Mamas sind natürlich dabei. Und was ich auch ganz nett fand, ist, in den Ecken der Halle hatten die nochmal so zwei so riesige Fahnen aufgestellt mit dann Treffpunkt 1 und Treffpunkt 2 und ein Bild von Herpesaurus, dass du halt deinen Kindern erklären kannst, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns an der Fahne von dem Dinosaurier, so nach dem Motto.
Gut.
Fand ich auch, ja, auch schon mitgedacht.
Alles mitgedacht für Kinder. Schön.
Ja. Mhm. Und Merch von Kinder-Metal-Bands kostet genauso viel wie Merch von Erwachsenen-Metal-Bands. Ich habe meinem Sohn einfach ein Hoodie gekauft für 45 Euro.
Nein!
Aber der ist auch so groß, da passt er noch 12 Jahre reingeführt.
Das ist bei Hoodies aber nicht so schlimm. So. Wenn es jetzt eine Hip-Hop-Band wäre, wäre noch besser, dann könnte man noch größere Sachen kaufen, aber geht schon. Willst du ihn mir jetzt noch zeigen? Oder? Nee, Martin dreht sich zurück.
Nestle für mich habe ich ein Heavy, genau, ein Heavysaurus Patch gekauft. Für meine Kutte hier. Kommt da drauf.
Ist denn da noch Platz auf dieser Kutte eigentlich?
Ja, klar.
Also auf Kutten ist potenziell unendlich Platz. Das ist das Gute. Meine Kutte ist ja, wie schon mal erwähnt, ein rosa Plüschbademantel. Der ist ja auch ein bisschen länger als so eine normale Jacke. Ist ja praktisch ein Mantel fast. Da geht noch was. Wobei ich mir übrigens nicht sicher bin, also da bin ich noch nicht tief genug im Game, was macht man eigentlich, wenn die Kutte tatsächlich voll ist?
Ja, weiß ich nicht. Du bist der Mettler.
Ja,
ich habe noch nie eine Kutte besessen. Ich kenne sonst außer dir niemanden, der eine Kutte besitzt. Also du musst es mir sagen.
Ja, aber ich weiß es nicht. Wie finde ich das raus? Wen frage ich da?
Kann man vielleicht alte Bands, die öde geworden sind, runterrupfen und was Neues drauf tackern?
Ich glaube, das ist verboten. Also genau genommen ist ja sogar Waschen verboten, wobei da glaube ich nicht dran, aber aber wie man riecht auf einigen Konzerten, glauben da sehr viele Männer dran, dass das verboten ist.
Ja, ich finde überhaupt, das ist ein komisches Ritual, das muss nicht.
Also Trend geht zur Zweitkutte dann vielleicht?
Vielleicht. Mhm.
Aber auf der anderen
welche
Seite
nimmt man denn dann? Und außerdem, das dauert ja auch wirklich eine Zeit. Und dann willst du dann mit einer Kutte auf ein Konzert gehen, wo nur ein Patch drauf ist.
So richtig Anfänger.
Da bist du 55 und so eine Anfängerkutte da.
Ja, musst du sie übereinander anziehen.
Ja, oder so. Hm. Ja. Ich weiß es nicht. Da musst du mal in deine Metal-Fachkreise da reinfragen. Ich kenne mich da nicht so aus.
Ja, oder hier die SV, da sind ja doch auch ein paar Metal-affine Typen am Start.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich, und wenn ich Typen sage, muss ich hier nicht gendern.
Ja, das, wobei?
Ja, naja. Ist gelogen. Aber ihr wisst Bescheid, liebe SV, wenn jemand Ahnung hat, was man macht, wenn die Kutte voll ist, schreibt's mir.
So, apropos Musik. Wir haben letzte Woche eine sehr schöne Folge aufgenommen mit, also bei Marc Hofmann im Podcast Pop und Pubertät. Aber diese Folge, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, ist zweigeteilt worden, weil sie dann doch wieder aveng länger ging. Und deswegen wird in der kommenden Woche der zweite Teil erfolgen. Das wollte ich nur jetzt schon mal darauf hinweisen. Aber darauf werde ich am Ende der Folge auch noch mal hinweisen. War eine sehr schöne Folge und das Beste kommt eigentlich jetzt erst noch. So.
Genau, und wir wollen die jetzt nicht direkt so zwei Wochen hintereinander oder so veröffentlichen, weil wir dann ein bisschen Schiss hatten, dass wir zu viel Weltgeschehen verpassen.
Genau. Apropos Weltgeschehen. Heute, am Aufnahmetag, vor 2 Jahren, wurde mein Sohn geboren.
Happy Birthday to him. Happy Birthday to him. Mhm. Happy Birthday, kleiner Junge. Happy Birthday to him.
Kleiner Junge, dessen Name nur in dem anderen Podcast von mir genannt wird und nicht hier. Aus irgendwelchen Gründen.
Was auch komisch ist, aber gut.
Ist egal. Ich finde, man darf sie so ein paar, weiß nicht, Obskuritäten ausdenken. So. Ja, genau, so, das nur so dazu und war heute relativ, also der wusste auf jeden Fall schon, dass er Geburtstag hatte. Er wachte auf mit einem Happy. Also er wusste, jetzt wird gesungen, Happy. Und er hat sich auch sehr feiern lassen, wohl in der Kita. Wir haben da ein Frühstück vorbereitet für alle und ordentlich aufgetischt da. Und das hat wohl allen ganz gut gefallen. Und er hat sich da ordentlich, hat so eine Krone aufbekommen und so. Und dann wurde immer für den gesungen und so. Das hat ihm wohl alles ganz gut gefallen, so da im Mittelpunkt zu stehen und so. Hat deswegen auch gedauert, so ungefähr eine Stunde, bis er dann heute endlich eingeschlafen ist. So. Aber ich spiele jetzt immer Pokémon während der Einschlafbegleitung. Und das ist eigentlich ganz angenehm.
Okay.
Ja, ich sitze dann da halt im Dunkeln und warte, bis er eingeschlafen ist und habe dann da hier meinen Gameboy da und spiele dann da so vor mich hin.
Aber so. Im Dunkeln kann man doch kein Gameboy spielen.
Ich habe doch den Analog Pocket, der hat doch Hintergrundbeleuchtung.
Und, welches Pokémon denn?
Blau. Ja, ich hatte ja selber damals rot und dann habe ich jetzt diese Cartridge gefunden mit Blau und habe einfach mal angefangen und es ist schon sehr fesselnd, muss man sagen. Es macht einfach Spaß. Also
welches Starter-Pokémon hast du denn ausgewählt?
Ja, das war so ein bisschen, ich habe mich irgendwie so ein bisschen verklickt. Ich wollte eigentlich ein anderes nehmen und habe jetzt doch wieder Glumanda genommen. Weil ich habe eigentlich ja immer Glumanda genommen. Wie früher. Blau, Pokémon Blau mit Glumanda ist komisch, ne?
Muss man schon schicken.
Wollte ich eigentlich auch, aber dann habe ich irgendwie, da war ich irgendwie so hektisch und habe einfach auf Ja geklickt und dann hatte ich keinen Bock mehr neu zu starten und dann habe ich jetzt Glurak. Ist jetzt schon Glurak.
Ja. Und ja. In Wirklichkeit ist Shiggy ja auch fast der beste Call.
Ja, nee.
Aber das hatten wir schon mal.
Das hatten wir schon mal. Ja, genau. Also,
Vertania Wald, aber scheiß auf Vertania Wald.
Glurak ist auf jeden Fall am Anfang schwierig. Also Glumanda, so mit Stein und mit Wasser. Aber danach wird es besser. So, die Pflanzentrainerin, die Erika, die habe ich so weggebrannt.
Ja, aber das Ding ist, hinten raus hast du ja einfach mehr Auswahl an Pokémon. Deswegen ist das da nicht mehr so wichtig, welches Starter du genommen hast.
Mhm.
Und am Anfang ja eben halt nicht. Aber geschenkt.
Ist doch egal. Es ist ja auch nur so zum Zeitvertreib.
Das Wichtige ist, dass man nicht Bisasam nimmt.
Ja, ja, genau.
Das ist die einzige
der
Regel.
Aber am Anfang tatsächlich der einfachste ist. Gegen Stein und gegen Wasser. So. Aber ist halt langweilig und doof. Dieses Pokémon.
Und doch auch im Vertaniawald auch scheiße, oder?
Vertaniawald gegen die Käfer, weiß ich gar nicht.
Ist Pflanze nicht schlecht gegen Käfer?
Kann sein.
Naja.
Schon. Ja, so viel dazu. Also deswegen dauert die Einschlafbegleitung. Dauerte sie heute ein bisschen länger, aber ist nicht schlimm. Jetzt können wir hier sitzen und podcasten. Ich bin mal wieder auf dem Balkon. Genau, richtig. So. Ich würde ganz gerne über ein Ereignis vom letzten Wochenende reden, wo wir uns kurz schon darüber ausgetauscht haben, dass du es dir nicht zu Gemüte geführt hast. Ich aber so in Teilen zumindest schon, und ich würde, weil es einmal im Jahr passiert, eigentlich ganz gerne darüber sprechen. Dann könnte das jetzt ein kurzer Monolog werden, oder wenn du reingrätschen möchtest, kannst du auch immer wieder das tun. Was möchtest du machen? Reingrätschen oder mich einmal ausreden lassen und dann am Ende ranten?
Unter gar keinen Umständen lasse ich dich ausreden.
Okay, dann fange ich einfach mal an, etwas zum Eurovision Song Contest zu sagen und du kannst immer wieder irgendwie reingrätschen und mich unterbrechen nach allen Regeln der Kunst. So, apropos Kunst. Apropos Regeln. So. Der Eurovision Song Contest ist ja nach seinem Regelwerk eine komplett unpolitische Veranstaltung. So, also auch die Texte dürfen keine politischen Inhalte enthalten und so. Trotzdem war der ESC 2024 politischer denn je. Aber dazu gleich erst. Kommen wir erstmal zu den wichtigsten Songs des Abends. Deutschland erreicht mit Isaac und seinem Song Platz 12. Ich finde, der hat das auch ganz gut gemacht. Der hat eine ganz gute Stimme, erinnert so ein bisschen an diesen Rag and Bone Man, wenn man sich noch an den mit I Only Human After All und so, das klingt so ein bisschen so, der hat ordentlich Kraft in seine Stimme gelegt, aber im Endeffekt fand ich die Bühnenshow dann doch ein bisschen zu langweilig und den Song sowieso, das ist so richtig generische WDR2-Radiomusik gewesen. Meine Eltern hatten mir den schon mal vorgespielt im Vorfeld, so das ist hier der Isaac und so. Ich fand das ist zu langweilig, das sticht nicht raus. Also ehrlich gesagt bin ich tatsächlich verwundert über den 12. Platz. Das ist, aber im Endeffekt, also im Vergleich zu den Plätzen, die wir sonst erreicht haben, schon ganz okay. Dann ganz witzig, Platz 19, der Windows 95-Mann aus Finnland. keine Ahnung, irgendwie irgendwas mit Limits oder No Rules oder so hieß der Song. Ich habe mir die gesamte, ganz kurz, bei Spotify gibt es eine Playlist, die jetzt auch geordnet ist nach Platzierung. Und die habe ich mir am Sonntag, da sind wir Fahrrad gefahren, habe ich mir die alle mal reingezogen. Nochmal. Dann Platz 13 fand ich noch ganz interessant. Tali mit dem Song Fighter aus Luxemburg. So eine Mischung aus Französisch und englischem Text. Ganz nett. Der Song, der mir am besten gefallen hat, war so ein bisschen Olivia Rodrigo-esque. So. Nämlich Pedestal von Aiko, aber die war gar nicht dabei, die ist nämlich schon im Halbfinale ausgeschieden. So, und jetzt zum Siegertreppchen. Bis dahin irgendwelche Einwände? Martin ist schon eingeschlafen.
Nee, ich scroll hier gerade diese Playlist durch.
Ja, ja. Also, das waren so die zumindest die herausstechendsten. Es gab natürlich auch sehr viel generischen und irgendwie komischen, folklorischen Bullshit zwischendurch. Aber dann das Siegertreppchen und da habe ich auch nochmal so eine Musiktheorie zu. Also, drei KünstlerInnen besetzen das Siegertreppchen und genau darin kann man eigentlich sehen, was ESC-Sieger ausmacht. Nämlich Platz 1, Nemo mit The Code. Nemo ist eine non-binäre musizierende Person, wie man heutzutage sagt. Also ein komplett sehr diverser Song, ein komplett sehr diverser KünstlerIn. Und um diese Zerrissenheit geht es halt auch in diesem Song. In der Bühne, auf der Bühne ganz metaphorisch repräsentiert durch sich so eine drehende Scheibe. Und da hat Nemo, die musizierende Person, fast schon so akrobatisch agiert, so, ne? Dieses Hin- und Hergerissensein in dieser Welt. Und so wird da ganz gut dargestellt. Und der Song ist musikalisch so ein Wolpertinger aus Arie, James Bond Soundtrack und Dubstep. So. Und das finde ich ist auch ein Erfolgsmerkmal, nämlich das interessante Musik, so postmoderne Genreverknüpfungen und im Prinzip auch radiountauglich. So. Und trotzdem gleichzeitig aber auch eine hohe musikalische Leistung. Also. Die musizierende Person Nemo hat durchaus da einiges geleistet. Einerseits auf der Bühne und ansonsten auch gezeigt, die musizierende Person kann was. So, wir brauchen unbedingt übrigens für non-binäre Personen auch ein deutsches Pronomen. Also im Englischen gibt es ja dieses they, them und so, aber das ist im Deutschen gibt es da halt nichts für. Und da würde man trotzdem immer eher sagen, das ist aber in dem Sinne falsch.
Das hatten wir schon mal, das Problem, ja, bei, genau. Ich habe vergessen, wem.
Ja, auch bei, ja, genau. Und ich, also Thorsten Schorn hat so übrigens zum ersten Mal kommentiert das Ganze. Peter Urban hat das ja Jahrzehnte gemacht. Und jetzt hat er das übernommen.
Thorsten Schorn.
Ja.
Meine Nemesis.
Ach ja, stimmt. Von deinem komischen Auftritt damals, ne? Mit der,
mit der Schule. Thorsten Schorn! Das ist mein Kahn einfach.
Es wird noch schlimmer, ja, okay. Aber der hat das Ganze umschifft, aber das kann ja nicht irgendwie der Ausweg sein, dass man jetzt immer die musizierende Person Nemo sagt. Irgendwie so, das muss ja irgendwie mal irgendwie RCS irgendwas geben, was man sagen kann. Sonst wird es kompliziert. So. Aber man bemüht sich. So, das auf jeden Fall dazu. Ganz interessanter Song, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ist auch gar nicht so schlecht, erinnerte mich so ein bisschen und da auch wieder Rückbezug zu diesem, zu unserer Pop- und Pubertät-Folge, so ein bisschen an diesen Mika. Den ich auch da vorstellen werde in der nächsten Folge.
Aber da möchte ich jetzt mal eben dann doch mal direkt einhaken.
Gerne.
Das Punktereglement ist doch immer noch, Leute rufen da an, oder? Ist das nicht mehr so?
Ja, genau. Es gibt, es gibt Jurypunkte auch, und okay. Leute rufen an. Ja, also beides.
So. Und in welchem Verhältnis?
Weiß ich nicht.
Okay.
50-50.
Weil. Gucken wir jetzt mal weiter. So. Weil deine Prämisse war es ja schon so ein bisschen, ja, hier politisch tralala, die musizierende Person Nemo hat gewonnen, weil sie eben politischen Zeitgeist, Wokeness, wie auch immer, bedient.
Ja, genau. Aber,
wie passt das denn zusammen mit Leute, die den ESC gucken, rufen da an?
Weiß ich nicht. Ich glaube, genau solche Leute, also genau die Leute, die ESC gut finden, entsprechen diesem Zeitgeist oder nicht? Also klar, alte Leute vielleicht nicht unbedingt, aber ESC war ja immer schon eine total diverse Veranstaltung. Ich meine, denke an Conchita Wurst oder so. Also da war ja, also der ESC ist ja immer schon so eine Paradiesvoliere gewesen. So. Und diejenigen, die am meisten rausstechen, sind dann immer auch schon diejenigen, die auch Chancen zum Gewinnen haben. So. Also im Prinzip, ja, also spiegelt das dann auch schon den Zeitgeist wieder. Aber ich wollte ja auch eher auf die Musik hinaus, zumindest bei dieser Prämisse. Und da ist es halt, dass es ein ziemlich interessanter Song ist. So, der ja, auf jeden Fall hängen bleibt, wenn man den auch vielleicht da zum ersten Mal hört oder so. Der ist halt anders gewesen, so, und durch diese Genreverknüpfung und so. Platz 2, Kroatien, Baby Lasagna mit Rimtim Dagidim. So, das ist so ein elektronischer Industrial Metal mit viel Woho. Das könnte dir sogar gefallen, wenn du das nicht im Rahmen eines ESC gucken würdest, sondern zum Beispiel bei einem Festival oder so auf einer Bühne irgendwie zufällig sehen würdest. Könnte dir das vielleicht, glaube ich, sogar gefallen. Erinnert so ein bisschen an Umf oder an Rammstein auch so von der Musikart her. Und da, finde ich, passt Erfolgsmerkmal Nummer 2, krasse Bühnenshow. Da ging es nämlich richtig ab auf der Bühne, so mit quasi Lasershow über LED-Wand, immer wieder eine neue Farbe, dann immer wieder halt diese Breaks mit diesem Rimtim-Digga-Ding und dann Feuer, Rauch, alles, ne? Und auch richtig mit dem Publikum gespielt und diese Wow-Wows machen es natürlich auch aus. Das bleibt dann halt auch hängen, so. Deswegen hier Kroatien, 2. Platz. Und der Name ist halt auch geil, Baby Lasagna. Also, unabhängig vom ESC angehört, ist es ein ganz cooler Quasi-Metal-Song. So. So, 3. Platz, Ukraine. Aloyna und Jerry Heil mit dem Song Theresa und Maria. Das ist ein richtig beschissener Song. Aber hier greift Erfolgsmerkmal Nummer 3.
Ich wollte sagen, das klingt jetzt gerade eher so nach Eurovision Song Contest de la Chanson.
Hier, richtig, genau. Und so klingt es auch und ist auch richtig altbacken. Es gibt zwar einen Rap-Teil in diesem Song, aber der Rest ist halt so richtig so getragenes Chanson auf Ukrainisch halt. Man versteht auch den Text nicht, ne, deswegen. Aber klar, politische Solidarität aus ganz Europa, zumal Russland und alle anderen Russland-affinen Staaten halt ausgeschlossen waren. So. Dementsprechend kann man schon sehen, dass der Großteil Europas sich mit der Ukraine solidarisiert. So.
Wer war denn ausgeschlossen außer Russland?
Belarus. Mhm. War nicht dabei. So, genau. Ansonsten, der Rest ist ja okay. einer war noch disqualifiziert, nämlich Niederlande. Hast du das mitbekommen? Nehmen wir diese Kontroverse direkt mal zum Anfang, weil sie noch die kleinste Kontroverse ist.
Ja, doch, irgendwie, der hat also irgendeiner Moderatorin irgendwie so
irgendwas gemacht.
Irgendwie begrabbelt oder.
Genau, man weiß es aber auch nicht genau. Es steht immer nur polizeiliche Ermittlungen im Vorfeld irgendwie. Also Joost mit Europapa. So sollte der Song heißen. Das sollte so ein europamäßiges Lied sein. Eigentlich ganz interessant und auch mit Niederländisch ganz witzig. Aber,
ist das der von Ski Agu, der da mit dabei ist bei Friesenjung?
Ist er das?
Weiß ich nicht.
Kann sein.
Ich meine, sein. Da ist einer, der ist auch Joost. Ich meine,
Joost ist aber auch jetzt nicht so ein seltener Name, ne? Aber kann sein. Aber irgendwie Arschloch und deswegen.
Sprich mal weiter, ich hole das mal.
Halt mal ordentlich, ja, ich habe noch ein bisschen was. Ordentlich peinlich im Prinzip, ne? Auch für die Niederlande, dass dann halt so ein Arschloch da irgendwie antritt und sich da nicht im Zaum halten kann. Also irgendwas muss er ja gemacht haben. Man wird ja nicht einfach so disqualifiziert. So. Also ein bisschen peinlich. Genau, und dann die größte Kontroverse im Prinzip. Also, Russland ist ausgeschlossen worden, Israel aber nicht. So. Ist es? Okay, ja. Also, Russland ist ausgeschlossen worden, Israel aber nicht. So. Und das ist so der große, große Streitpunkt, der im Vorfeld auch schon einiges an Demonstrationen und so ausgelöst hat und so. Im Gegenteil, Eden Golan schafft mit Hurricane sogar den Platz 5. So. Also so viel wieder auch zu Solidarität und so. Ne? Ich habe tatsächlich diesen Auftritt auch gesehen, also als sie dann den Song performt hat. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass währenddessen irgendwas passiert. So. Halt irgendwie noch, weiß nicht, weil währenddessen halt große Proteste in Malmö, über 6000 pro-palästinensische und anti-israelische DemonstrantInnen, ne, auf den Straßen. Unter anderem musste auch Greta Thunberg abgeführt werden von der Polizei, weil die sich da jetzt ja so als neue Galionsfigur hinhängt. Und Eden Golan hatte dann auch im Vorfeld Morddrohungen bekommen und so, natürlich schon fast, und konnte das Hotelzimmer wirklich nur irgendwie mit Begleitschutz und mit nur für die Proben verlassen. Und das belgische Fernsehen hat tatsächlich auch während des Auftritts diese Stelle durch eine Texttafel ersetzt und gesagt, hier, das zeigen wir nicht. So. Also die belgischen Gewerkschaften haben da irgendwie, die haben anscheinend irgendwie einen Zugriff auf das Fernsehen und haben stattdessen irgendwie so einen Infotext eingeblendet, dass sie die Menschenrechtsverletzungen Israels in Gaza nicht gutheißen und boykottieren und so weiter. Also diese 3 Minuten während des Songs wurden einfach nicht gezeigt. Mhm. Ja, also krass. Deswegen ziemlich politischer und politischer ESC.
Ja, aber ganz ehrlich, also es ist ja Quatsch zu glauben, dass so eine Veranstaltung genauso wie eine, weiß nicht, Olympiade oder Fußball-WM oder irgendetwas nicht politisch sein kann in so hochpolitischen Zeiten.
So, genau.
Das geht ja einfach gar nicht.
Das ist es nämlich. Es ist einfach lange Zeit nicht so oder vielleicht auch noch nie so hochpolitisch gewesen, so wie jetzt gerade. Ne? Und das ist halt auch eben diese Zeit gerade. Und dann ist es auch noch kurz vor der Europawahl und so. Das spielt natürlich alles mit rein. So. Ja, irgendwelche Meinungen noch dazu, zu dem, was ich hier gerade dargelegt habe?
Ja, wie gesagt, ich habe den nicht gesehen. Ich habe da so ein bisschen von diesem Drumherum ein bisschen was mitgekriegt, was man halt so dann irgendwie so liest oder so. Aber also wenig ist mir egaler als der ESC.
Mhm.
Grundsätzlich. Ich habe einmal, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, war ich mal bei so einem ESC-Rudelguck-Veranstaltung dabei.
Mhm.
Und weiß ich nicht. Also Gefühl des ESC auch irgendwie, ich meine, es ist eine kleine Stichprobe, aber glaube ich halt auch nur so eine Plattform für gesellschaftsfähigen Rassismus irgendwie so. Weil wenn dann die Punkte vergeben werden und Deutschland kriegt zu wenig Punkte, dann kann man problemlos Sätze sagen wie die scheiß Itaka. Klar schanzen die sich da wieder die Punkte zu. Und so Sätze kommen dann halt. Und werden dann einfach so still, so abgelegt, so genau, wie wir auch sagen können.
Ja, so kann man sehen, aber man kann es auch irgendwie auch als einfach einen friedlichen Wettbewerb zwischen den einzelnen europäischen Ländern sehen, irgendwie, der ja auch erlaubt sein kann, mal. Muss ja, also.
Ja, keine Ahnung. Also kann jeder gucken, wie er Bock hat. Also ich verstehe diesen Hype nicht so.
Ja.
Also gar nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, okay.
Und ich verstehe nicht, warum, also, weiß nicht, es ist ja jetzt nicht so, als wenn es in Deutschland keine einzige Person gibt, die irgendwie Musik machen könnte, die was irgendwie erfolgreich sein könnte, warum wir da immer irgendwelche Randoms hinschicken.
Das ist wirklich wahr. So. Also, ich habe ja gerade 3 Erfolgsmerkmale genannt. Vielleicht greift die jetzt ja mal jemand auf. Ich meine, das dritte ist schwierig, also dass man irgendwie Mitleid mit uns hat, aber Punkt 2 und Punkt 1, das kriegt man doch hin.
Also, lass die Ampel mal noch ein bisschen regieren, dann haben alle Mitleid mit uns.
Oh Mann. Ja, ne, aber einfach mal wirklich eine krasse Bühnenshow auf die Beine. Ich meine, andererseits, andersherum, Lena damals, 2010, hat ja auch keine krasse Bühnenshow gehabt. Die hat das einfach mit ihrer Ausstrahlung gemacht oder eben durch die krasse Vorberichterstattung und das krasse Marketing vorher durch Raab. Ne? Das wurde ja überall in Europa schon mal promoted, der Song und so. So besonders gut war der ja auch nicht, dieses Satellite. Aber das wurde halt so hoch abgepetert überall in Europa, dass die halt sofort so als sympathisch rüberkam und deswegen dann auch die Punkte bekommen hat. Ja, also interessant. Weiß ich auf jeden Fall noch, wie wir das geguckt haben. Das war ganz cool damals.
Da habe ich um den ESC rum auch eine Schlagzeile gelesen, irgendwie so, muss Lena Meyer-Landrut jetzt auch politisch werden? Kontext weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich wegen ESC. Und ich dachte mir immer so, nee, besser einfach nicht.
Also, besser nicht oder, naja, also das, muss das, oder nicht muss. Also,
ja, nee,
weil jeder so, wie er meint.
Muss besser nicht. Also ja. Ich weiß, jetzt ohne ihr zu nahe treten zu wollen, ich weiß nicht, ob da so richtig geile Takes bei rauskommen.
Ja, ja. Also sie hat letztens gesagt, sie wäre zu 1000% gegen rechts.
Das ist ja schon mal mathematischer Unsinn, aber inhaltlich ganz gut.
Ja.
Apropos 1000% gegen rechts. Mhm. Deine Wahlheimat Münster, genau genommen das Oberverwaltungsgericht deiner Wahlheimat, hat den Bundesverfassungsschutz bestätigt, dass die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall ist.
Mhm.
Weil dagegen hatte die AfD natürlich Einspruch eingelegt und ist da vom Oberverwaltungsgericht in Münster kläglich gescheitert, hat aber schon angekündigt, dass sie jetzt zum Bundesverfassungsgericht Verwaltungsgericht nach Leipzig ziehen werden, also die nächstgrößere Instanz. Und wenn ich es richtig, jetzt auch wieder wie üblich gefährliches Halbwissen, wenn das aber da auch scheitert, dann ist das sozusagen endgültig rechtssicher sozusagen. Und dann kommt irgendwann, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der Punkt, wo Beamte, die AfD-Mitglied sind, sich wohl für eins von den beiden Sachen entscheiden müssen.
Oh, also entweder AfD-Mitglied oder Beamter sein.
Richtig, weil wir ja alle ein Eid geleistet haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Und das ist, wenn man Mitglied in einem rechtsextremen Verein ist halt oder einer rechtsextremen Partei, sagen wir mal, schwierig.
Okay, ja, gut. Das können die sich dann auch wieder märtyrermäßig auf die Fahnen schreiben, auf ihre komischen Fahnen, von wegen Gleichschaltung jetzt wieder und so.
Ja.
Aber gut, bitte, raus mit allen Beamten, also gerade auch im Schuldienst vor allem.
Ne? El Hotzo hat das mal wieder on point kommentiert mit, ich möchte in einer Welt leben, in der die Feststellung, dass die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall ist, Menschen davon abschreckt, sie zu wählen und sie nicht noch weiter dazu motiviert.
Ja, genau. Zuletzt auch jetzt Björn Höcke noch zu einer Geldstrafe auch verurteilt.
Ja.
Ja, also
weil er zum 325. Mal irgendwelche Nazi-Parolen in seinen Reden verwendet hat,
aber
um dann zu sagen, upsi.
Ja, ja. Aber Hotzo halt recht, ne? Also wenn das weiterhin eigentlich eher dazu führt, dass die Leute gewählt werden, anstatt dass sie nicht gewählt werden, dann tja, bin mal gespannt. Auch jetzt mit der Europawahl. Was hast du denn noch so zu erzählen?
Nix.
Gut, dann habe ich einen Klopper der Woche.
Stark.
Pass auf. Ich habe ja jetzt schon häufiger hier über meine Videospielkulturfortbildung gesprochen, die ich plane durchzuführen. Und ich mache das jetzt ja in meinem Politikunterricht immer, dass ich das vorbereite, weil es jetzt eh mit Thema durch und da haben wir ein bisschen Zeit. Und wir sind da so ein bisschen am Überlegen, welche Spiele man so vorstellt. Ich gehe so ein bisschen rum und was haben Sie so überlegt? Und dann sage ich noch, dass ich vielleicht noch so den einen oder anderen Gameboy oder eine Switch oder so einfach hinlege, so, die man sich einfach mal greifen kann. So, ne? Also den einen oder anderen Handheld. So. Und ein Schüler hört das und nur so mit so einem halben Ohr und springt fast auf, sehr ungewöhnlich für diesen Schüler, und sagt, was? Hentai?
ich meine natürlich, was?
Was? Das habe ich ja gar nicht jetzt. Was?
Was ist denn ein Hentai?
Was ist denn ein Hentai? War das vielleicht ein etwas freudscher Verhörer? Handheld? Hentai. Ja. Ja, gut.
Ja.
Können wir auch machen. Können wir auch noch mit einbauen.
Jeder so, wie er mag halt. Ne?
Ja, so, ist auch Kultur. Okay.
Gut. Ich habe eine mündliche Prüfung dabei, die einerseits sehr schamlos geklaut ist von, ich glaube, irgendeinem Twitch-Streamer. Aber nur indirekt, weil wir auf dem letzten Festival-Vortreffen, wir machen immer Festival-Vortreffen, also im Wesentlichen sind das so Männerabend mit Grund.
Ja, ja.
hat der gute Simon diese Fragen aus irgendeinem Twitch-Stream mitgebracht. Und da haben wir da angeregt in Bierlaune drüber gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist eigentlich geil. Das sollte man auch mal im Podcast besprechen.
Schön.
Weil es doch verhältnismäßig viel aufgemacht hat. Mir ist so nicht so ein richtig guter Titel eingefallen. Deswegen nenne ich das jetzt mal, ja, sagen wir mal, toxische Männlichkeit.
Ah! Toll, da bin ich Experte doch.
Genau, so. Und erste Frage, die jetzt noch nicht direkt dazu gehört, aber so ein bisschen als Prämisse. Warst du schon mal in eine echte Schlägerei verwickelt?
Oh, das hatten wir doch schon mal, das Thema. Aber ich glaube, ich habe da gar nicht drauf geantwortet damals, ne? Nicht wirklich, nee. Also eine echte Schlägerei, wo mehrfach Schläger ausgetauscht wurden, nicht, nein.
Okay, aber du hast schon mal aufs Maul gekriegt?
Na, auch nicht. Fast.
Du hast schon mal Leuten aufs Maul gegeben.
Ich habe schon mal jemanden in den Schwitzkasten nehmen müssen und wenn das dann noch ein bisschen eskaliert wäre, hätte es wahrscheinlich aufs Maul gegeben, aber dann wurde die Situation noch geklärt durch die Freundinnen der Angreifer, der Aggressoren. Mhm. So. Okay. Also dafür, dass ich eigentlich meine gesamte Jugend Selbstverteidigung gemacht habe, war das alles ganz schön sinnlos, was ich da gelernt habe, weil ich das bislang nicht gebraucht habe. So.
Oder das ist so ein bisschen wie halt eine Versicherung. Also,
ja, ja, ne? Genau. Also, ja, genau, das war mal irgendwann so nach der Kirmes, da sind wir da irgendwie so hier die Gla, die Bottropper Gastromeile, damals noch nicht. Damals war das nur so ein bisschen wie New York in den 80ern, so lang gegangen. Und dann sprechen uns irgendwelche Dudes da vor der Eisdiele da an, saßen da so rum und irgendein Kumpel von mir sagt auch nur als Antwort darauf, ja, 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 du mich auch. Doofe Antwort. Denn danach haben die uns so ein bisschen verfolgt, auch so ein bisschen angerempelt und so. Und naja, irgendwann platzte dem Kumpel so ein bisschen der Kragen und hat dann doch mal ausgeholt und dem einen mitgegeben. So, und dann fing die dann an zu rangeln und so, aber so richtig, also ich habe nichts abbekommen und musste auch keinen Schlag austeilen. So.
Mhm. Ja. Okay. In dieser Prüfung wirst du aber hypothetische Schläge austeilen müssen. Und deswegen die erste Frage: wie viele Achtjährige schaffst du?
Boah, gute Frage. Also, wenn die alle gleichzeitig kommen, ist schwierig, ne? Das ist so ein bisschen wie diese Pflanzenmänner von Cell bei Dragon Ball, die da also ankommen und dann sich so an dich ranklammern und dann explodieren. Das ist doch bei. Ist das nicht bei Cell? Naja, egal.
Ja, aber Achtjährige explodieren in der Regel nicht.
Aber die klammern sich auch so an dich ran und dann ist erstmal schwierig, die wieder loszuwerden. Grundsätzlich kann ich, glaube ich, so 10 Achtjährige wegwerfen. Erst einmal. Also ich würde da auch da nicht unbedingt mit rohester Gewalt agieren, aber ich sag mal so 10, die könnte ich wegwerfen.
Es ist jetzt schon so. Hier so fight to the death, ne? Also,
okay.
Ne? Also die wollen dir schon ans Leder, die Achtjährigen.
Blutrünstige Achtjährige kommen auf mich zu und ja, okay, also
aber ich sag mal, 10. Gut, 10
ich
sag mal so,
nein, 10 traue ich mir zu, ohne die ernsthaft zu verletzen. Wenn ich sie dann doch ernsthaft verletzen müsste, sage ich mal 20.
Boah, 20 ist viel, ne?
Ja. Aber wenn ich die so ein bisschen vereinzeln kann,
ja, klar,
in so eine Gasse 20, und dann 20, auseinander.
Das ist jetzt nicht so ein 300-Szenario, ne? Aber ich sag, gut, 20, genau. 20 werden jetzt schon nicht gleichzeitig gegen dich kämpfen können. Also da kann man von ausgehen. Also das war auch so, ich kann dich mal so ein bisschen mitnehmen. Da hatten wir auch so drüber nachgedacht, so, ja, wie viele Achtjährige können denn überhaupt gleichzeitig gegen dich kämpfen?
Ja.
So. Und da muss man auch so ein bisschen gucken. Ich glaube, tendenziell unterschätzt man die Kraft von einem einzelnen Achtjährigen.
Ja.
So, weil ich glaube, im Zweifelsfall ist dann da doch. Und was wir jetzt auch noch, wo wir auch noch drüber können, es ist, glaube ich, auch irgendwann einfach ein Konditionsproblem.
Klar, das auf jeden Fall. Ja.
Ne? Weil jetzt so ein Achtjährigen, auch wenn du jetzt wirklich damit sehr intentionaler Gewalt dran gehst, ist ja, das sind ja nicht so One-Hit-Dinger. Also man haut ja nicht einen Achtjährigen so einmal und dann ist er sofort aus der Rechnung raus, sozusagen. Ne? Also der, vereinzelt ja, werden die ja auch erstmal wieder aufstehen und so. Und ich glaube, dann wird es bei 20, da hast du aber was zu tun.
Das ist halt mal so ein bisschen die Frage, dass, weil ich halt mich noch nie prügeln musste, weiß ich nicht, wie stark mein Schlag ist. Also wenn ich so einmal richtig so eine Kelle gebe, so wie Bud Spencer, ob das nicht ausreicht, um jemanden so erstmal so auszunocken. So. Generell, vielleicht müssten wir uns mal wirklich mal prügeln. Ich weiß nicht.
Um das rauszufinden.
Ja, auch mit um rauszufinden,
wie so, man denn, also, lieber SV, wenn ihr Achtjährige kennt.
Ja.
Wir bräuchten so 20.
Ja. 20, ich weiß auch nicht, so, was so wirklich
20 gewaltbereite Achtjährige.
So, der Solarplexus ist natürlich bei so einem Achtjährigen auch ganz schön tief. Da muss man auch irgendwie so tief ausholen. So. Naja.
Okay.
Aber so im Ellenbogen, auf dem Kopf geht eigentlich ganz gut.
Also 20 ist schon, also wir waren bei weniger. Wir waren ja so irgendwie so bei 8 bis 12.
Ja, ja. Ich bin so ein bisschen so bei dem, in meiner Fantasie gerade in so einem Szenario wie in so einem Prügelfilm, wo die ja oft einfach nur einmal hauen und dann fallen die um und man denkt sich, hä, wieso stehen die jetzt nicht sofort wieder auf? Die sind nur ganz kurz zur Seite geschubst worden, so. Mhm. Das kann nicht so schlimm gewesen sein, so. Aber die stehen dann immer so auf und dann, wenn man so ein bisschen bei diesen Prügelszenen mal so in den Hintergrund guckt, dann halten die sich erstmal so eine halbe Stunde ihren Mund oder die Nase und dann denkt man sich, okay, jetzt kämpft doch, es geht doch hier um Leben und Tod.
Ja.
Naja.
Okay. Gut, also 20 Achtjährige. Und wie viele 80-Jährige schaffst du?
Da laufe ich einfach weg.
Nee. Du bist im
Wald. Also 8-Jährigen kann ich auch weglaufen, stimmt. Das geht nicht. Das gilt nicht.
Du bist schon irgendwie in so einem geschlossenen Raum.
Oder? Ich frage mich gerade, was unmoralischer ist, gegen 8-Jährige zu kämpfen.
80-Jährige.
Also.
Ja, das ist ja schon immer in der Verteidigungshaltung. Ne? Also die wollen dir ja schon ans Leder. Also da ist es schon.
Ja, genau. Ich glaube, da schaffe ich, auch da ist es wieder so eine Konditionssache. Ich glaube, dann bleibe ich auch bei 20.
Auch 20.
Also auch 20. Weil ich,
ein glaube, 8-Jähriger und 18-Jähriger sind ungefähr gleich gefährlich sozusagen.
Ja, genau. Ja. Bei dem 80-Jährigen musst du halt gucken, dass du vielleicht irgendwie aufs Knie gehst. So. Und beim 8-Jährigen kannst du ja vielleicht versuchen, den irgendwie halt mit dem Ellenbogen da.
Irgendwie so, so ein 8-Jähriger holst du von oben, sagst du?
Ja, genau. Holst du von oben.
Okay. Apropos, holst du dir von oben. Was ist das krasseste Tier, das du in einem 1-gegen-1 Kampf besiegen kannst?
Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also alles interessante Fragen. So. Das krasseste Tier. Also ich habe schon mal über einen Hund nachgedacht. Also jetzt nicht einen Dackel oder so, sondern halt so ein Schäferhund oder so. Ich glaube, das ist schon das krasseste Tier. Also was ist schon, also definiere krasses Tier. Also, also eine Raubkatze wird, glaube ich, schwierig. Also ich glaube eher, dass ich einen Schäferhund besiegen kann, als ein Luchs.
Mhm.
Weil so ein Luchs ist ja dann doch relativ auch so ungefähr von der gleichen Größe, aber hat halt scharfe Krallen, so. Mhm. Und so ein Hund hat halt, ja gut, ein scharfes Gebiss, so. Da muss man halt irgendwie, aber den kannst du dir vielleicht noch besser, und so ein Luchs ist, glaube ich, auch ein bisschen wendiger, so. Ich habe auch schon mal, ja, aber es geht ja auch wieder nicht ums Weglaufen.
Nee, schon umbringen halt, ne?
Ja, krasseste Tier. Ich glaube, es ist dann doch wirklich der Schäferhund, ja. Mhm. Den kriege ich vielleicht gerade eben noch so.
Also wir hatten einen im Gespräch, der steif und fest behauptet hat, dass er einen Wolf easy schafft. Und da haben wir gesagt, Digga, auf keinen Fall. Also,
Wolf.
Also ich war ja nämlich auch schon Zoo. Ich war nämlich auch schon so, der so. Weil er so mit Wolf kam, ich habe gesagt, Dicker, größere Hunde sind schon eine ernstzunehmende Gefahr, wenn die nicht wirklich, also wenn die wirklich, wenn der Schäferhund beschließt, den töte ich jetzt,
ja.
Da muss aber mal gucken.
Ja, genau.
Da hast du mal höchstens 50-50.
Ja, ja, genau. Du wüsstest auch gar nicht, wie das gehen soll. So.
Der fast überzeugt, dass der Wolf, dass er den so nimmt und so erwürgt. Also, wie Herkules, keine Ahnung.
Ja.
Sehe ich auch
genau.
Gar nicht.
Also immer, wenn ich hier im Zoo den Wolf sehe, denke ich mir, gut, dass hier eine Absperrung ist. Also der ist schon, das ist schon aber eine ganz andere Hausnummer. So. Klar, es müsste jetzt schon irgendwie so ein Raubhund sein und nicht irgendwie so eine, also Rhodesian Ridgeback ist größer als ein Schäferhund, aber glaube ich ein bisschen leichter zu besiegen. Also ich weiß nicht, wie die Gattung heißt, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja. So. Okay, was wir dann noch in der Überlegung hatten, war da tatsächlich von wegen, holst du dir von oben, Komodo-Varan. Eigentlich krass, aber machbar, glaube ich, tatsächlich.
Ich habe letztens ein tolles Video gesehen, die Höchstgeschwindigkeiten von Tieren. Mhm. Das habe ich mir fasziniert angeguckt. Das ging irgendwie über eine Minute oder zwei Minuten lang. Und ich habe da drauf gestarrt, aber erst der Mensch, ne, wie er lief, und dann irgendwie die Katze relativ gleich schnell, nee, gar nicht, so ein Waschbär gleich schnell, Katze noch viel schneller. Und dann irgendwie, wie schnell dann auch solche Echsen laufen können, ne? Also auch ein Krokodil wird schwimmt bis zu, weiß nicht, was 40 km/h schnell oder so. Mhm. Also das, also schwierig. An Land weiß ich nicht genau, aber geht schon ganz gut ab. Aber egal, anderes Thema.
Also Krokodil an Land vielleicht auch noch drin, weiß ich nicht.
Ja, nee. Wie denn? Also.
Jetzt so von hinten? Was will er machen?
Aber was willst du da machen? Von hinten? Was willst du denn damit machen? Also, ich meine, die haben so eine dicke Haut. Also, was willst du denn da machen? Ohne Waffe. Also, wir reden jetzt davon ohne Waffe,
ja,
oder?
Ja, klar.
So, und.
Ja, kann man die nicht auch
kannst
so
ja
nehmen?
Nicht, du kannst ja nicht so wie bei Krokodok das Maul nehmen und dann so aufreißen. Aber
kann man die nicht auch so packen?
Ja, und dann hast du sie gepackt. Und dann denkt er sich, na gut, dann habe ich den jetzt, dann gehe ich jetzt ins Wasser mit dem und dann kannst du mal gucken, wie lange der da.
Ja, okay, gut. Also weit und breit ist kein Wasser.
Ja.
Ich hab das Krokodil für an einem ungünstigen Tag in der Wüste erwischt.
Ja, okay.
Ja, okay, gut, aber Komodo-Varan, was meinst du da?
Ja, Komodo-Varan, der hat die auch ganz schöne Krallen.
Also die sind auch schon auch nicht klein, so, aber
die Zähne sind nicht so groß.
Ja, Problem ist natürlich, wenn die dich beißen, hast du sofort verloren, weil die sind ja einfach, die haben ja irgendwie so random Gift oder Bakterien oder weiß nicht was, die beißen ja ihre Beute. Die beißen ja ihre Beute nur so einmal, so das Gnu oder so, und dann laufen die dem Gnu halt einfach so hinterher, so ein, zwei Tage, und dann fällt das Gnu einfach irgendwann tot um und dann fressen sie das. Also die ist so richtig ja, tief entspannt. Also das darf nicht passieren, sozusagen.
Also sonst auch da wieder die Sache, wie besiegen? Also selber beißen geht ja nicht mit unseren Mini-Zähnen.
Ja, aber ich glaube,
einziges erwürgen.
Genau, ich glaube, da und bei einem Komodo-Varan, glaube ich, geht das.
Okay.
Also da kommt man schon so rum irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, wenn du da so auf dem Rücken bist, kann der auch nicht mehr so viel machen. Aber
vielleicht kannst du auch, wenn du Schuhe trägst, auch mal auf den Kopf drauf springen oder so. Vielleicht reicht das, den Genick zu brechen oder so. Geht vielleicht.
Dann hatten wir auch noch so weiter überlegt. Also du hast eigentlich, man hat einfach so Raubtiere eh schon, aber halt auch so Nicht-Raubtiere.
Ja.
Also keine Ahnung, was machst du gegen ein Pferd?
Ja, genau. Dressieren.
Oder so, ne? Oder weiß ich, oder selbst Esel schon grenzwertig. Und ein Esel ist jetzt echt kein krasses Tier.
Nee, eher nicht. So. Aber klar, also besiegen, fast nicht möglich. So.
Das ist schon hinten bei ganz vielen Sachen.
Ja, aber auch da, ich meine, wann kommt man denn im Leben, außer man ist Jäger und hat sowieso eine Schusswaffe, mal in die Gelegenheit, ein Tier, was größer ist als eine Fliege, zu töten? Also das macht man ja nicht. So, vielleicht eine Maus in der Falle, aber auch das eher habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Also, ich weiß nicht, wie man.
Okay, Anschlussfrage. Das geht, was ist das krasseste Tier, was du in deinem Leben schon mal getötet hast?
Tja, weiß ich auch nicht.
Hast du schon mal eigenhändig ein Säugetier getötet?
Nee. Du?
Nicht, dass ich wüsste, ne.
Nee.
Also, keine Ahnung, vielleicht mal irgendwie aus Versehen als überfahren, was man nicht so gemerkt hat, aber.
Nee.
Ich wüsste nicht, nee.
Ja, ich auch nicht, auch kein Vogel.
Nee. Nee.
Also, ich glaube, das Einzige, was ich bislang getötet habe, sind Insekten.
Und Spinnen, ne?
Ja, genau, also. Krabbelfiecher. Ja.
Mhm. Aber auch schon wieder so, ne? Also, da machst du dir gar keinen Kopf, ne? Also.
Bisschen, also schon, nicht viel, aber schon.
Aber schon wenig, ne? Also,
wenig, ja, ja.
Hm. Also Insekten und Spinnen, also Spinnen bin ich auch, also meistens bin ich da wirklich insgesamt jetzt mittlerweile sehr, auch da sehr pazifistisch, aber sonst so. Und jetzt, also
klar, auf eine Ameise ist man schon mal getreten aus Versehen und so, aber auch da würde ich jetzt nie absichtlich hingehen oder eine töten oder so. Außer es ist eine Plage oder so.
Ich glaube, ich habe aber auch schon mal so Regenwürmer oder so, habe ich bestimmt auch schon mal umgebracht.
Also.
So als Kind.
Ja. Meine Katze hat heute eine ziemlich große Motte gefressen. Aber das habe ich ja nicht selbst getan.
Da habe ich Personal für.
Genau, ich habe meine Assassins. Ne, und dadurch, dass ich auch nie angeln war oder so, habe ich auch noch nie einen Fisch getötet.
Ja. Nee. Ich war genau einmal angeln, da habe ich aber keinen Fisch gefangen.
Ja, genau. Also, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine Rotfeder gefangen und die haben wir aber wieder reingeschmissen. So. Ja. Okay.
Ja.
Weiter?
Dann,
oder nee, war's das?
Nee, das war's.
Ach so, okay. Spannend. Interessante Frage, die man sich so in so einer toxischen Männerrunde stellt.
Da, und wir haben uns da aufgehalten an diesem Thema.
Ja.
Das nahm gar kein Ende.
Ja, finde ich gut. Einfach mal so ein bisschen spinnen, ne? Also es geht jetzt hier, also es ist rein hypothetisch, Leute. Also bevor ihr jetzt eure 8-Jährigen in Sicherheit bringt oder eure 80-Jährigen, also wir sind eigentlich wirklich sehr harmlos.
80-jährigen Fight Club, vielleicht eine Lösung für den demografischen Wandel?
Das glaube ich, schon mal vorgestellt, oder? War das?
Ja. Hunger Games.
Hunger Games. Fight Club? Ja, gut. Fight Club geht man ja freiwillig. ja.
Okay.
Cool.
Hausaufgabe?
Hausaufgabe. Schon wieder Musik. Immer Musik jetzt in letzter Zeit. Ist auch gut. Und ich habe so ein bisschen ausgehend von in der letzten Pop- und Pubertät-Folge von dir vorgestellten Airborne noch so ein bisschen in meiner Musik-Vita gegraben und auch eine australische Band ausgebuddelt, die ich eine Zeit lang ganz gerne gehört habe, nämlich The Lazies.
Mhm.
Kennst du die? Mhm. Ja, kennt man auch nicht so wirklich und da ist auch nicht so viel verfügbar auf Spotify tatsächlich. Ist eine australische Hardrock-Band, gegründet 2006. Und bei Spotify gibt es tatsächlich nur ein Album und eine EP. So. Wie gesagt, erst in Australien recht populär gewesen, dann irgendwann übergesiedelt nach Kanada. Und da dann mit dem 2018er Album Tropical Hazards unter anderem unterstützt und produziert worden von Ian Zarr von Billy Talent und Eric Ratz, der auch Danko Jones zum Beispiel produziert hat. Und so ein bisschen merkt man das auch. Ne? Also so in diesem Hardrock-Stil ganz coole Riffs, coole Soli, kräftiger Gesang, Hardrock-typische Themen. Also das ist so, das sind so gut hörbare Lieder einfach. Und das sind also auch so Typen, so, die einfach so aussehen wie so Hardrocker. So lange Haare und ja, so Bärte. Und ja, also gute Songs auf dem Album oder generell von denen sind Nothing But Trouble, Half-Mast Blues und habe ich dann gesehen, letztes Jahr ist tatsächlich eine Single erschienen, die hauen wir auch nochmal mit rein. Single, Rattle Them Bones heißt die. So. Und ja, die sieht man immer wieder auf irgendwelchen Festivals. Genau. Letztes Jahr erst im September oder so erschienen. Mhm. Also vielleicht schon mal in irgendeiner Metal-Playlist oder sowas oder in so einer Hardrock-Playlist mal aufgetaucht. So. Also, keine Ahnung, ob da auch irgendwann mal wieder ein Album kommt, aber kann man einfach mal so durchhören. Passt ganz gut zum Wetter. So.
Okay.
The Lazies.
Gut. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche mit dem zweiten Teil von Pop und Pubertät. Mhm. Und bis dahin bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Das solltet ihr tun. So. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr uns mal bei Threads aufsuchen solltet. Wir haben X, vormals Twitter, rechts liegen gelassen. Und Threads hat sich gegenüber Blue Sky und Mastodon so mehr oder weniger durchgesetzt. So. Und deswegen passiert da immer noch am meisten, auch wenn wir bei Blue Sky und bei Mastodon so ab und zu auch zumindest mal kurz auf die Folgen hinweisen. Aber bei Threads kommen auch immer wieder noch mal so ein paar Nachrichten, ein paar Fragen, also so ein paar Threads halt, auf die man auch mal antworten kann. Also kommentiert da auf unsere Threads, folgt uns da. Und ja, es ist da ganz nett, es macht da Spaß, man kann sich da gut mit den Leuten austauschen und ja, schreibt uns mal eure Meinung da zu bestimmten Themen und ja, denn die ist uns wichtig. So, und jetzt kommt noch ein Gedicht von dir.
Genau, Platz 7 in der Top 10 deutsche Schriftstellerliste belegt Heinrich Theodor Fontane, geboren am 30. Dezember 1819 in Neuruppin und gestorben am 20. September 1898 in Berlin. Deutscher Schriftsteller, Journalist und Kritiker und gilt als der bedeutendste Vertreter des Realismus. Und von dem hatten wir auch schon so ein paar Texte, vor allen Dingen Balladen hat er geschrieben. Wenn ich richtig gesehen habe, diese hier aber noch nicht. Brück am Tei, 1880. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um der siebten Stund am Brückendamm, am Mittelpfeiler. Ich lösch die Flammen, ich mit. Ich komm von Norden her, ich vom Süden, ich vom Meer. Hei, da gibt's ein Ringelrein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der die Brücke tritt um die siebte Stund, ei, der muss mit. Tant, tant ist das Gebild von Menschenhand. Auf der Nordseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus und die Brückensleut ohne Rast und Ruhe in Bangen sehen nach Süden zu, sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin, ich komme, spricht, ich komme, trotz Nacht- und Sturmesflug, ich, der Edinburgher Zug. Und die Brücke jetzt, ich seh ein Schein und am Ufer, das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum, unser Johnny kommt und will sein Baum. Und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an wie zum heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein und in 11 Minuten ist er herein. Es war der Zug, am Südturm keucht er vorbei, jetzt gegen den Sturm. Und Johnny spricht, die Brücke hoch, aber was tut es, wir zwingen es doch, ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchem Kampf, und wie's auch rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter, das Element, und unser Stolz ist unsere Brück, ich lach, denk an früher zurück, an all den Jammer und all die Not, mit dem elend alten Schifferboot, und manche liebe Christfestnacht hab ich im Fährhaus zugebracht, und sah unsere Fenster lichten Schein, und zählte und konnt nicht drüben sein, auf der Nordseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus, und die Brückensleut ohne Rast und Ruh, und in Bangen sehen nach Süden zu, denn wütender wurde der Wind des Spiel, und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, erglüht es in niederschießender Pracht überm Wasser unten und wieder Nacht. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um Mitternacht am Bergeskamm, auf dem hohen Moor, am Erlenstamm. Ich komm mit, ich mit, ich nenn euch die Zahl, ich die Namen und ich die Qual. Hei, wie Splitter brach das Gebälk entzwei, tant, tant ist das Gebild von Menschenhand.